SWR 1, der Feiertag morgen mit Sebastian Frisch.
Herzlich willkommen. Frohen Leichnam ist heute. Viele freuen sich über ein langes Wochenende. Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg haben ja auch noch Pfingstferien. Und da ist es zum Beispiel richtig voll in Esslingen. Es ist richtig viel los. Wasserschlachten, Theaterspielen oder Bastelaktionen. Der Esslinger Verein Villa, der bietet in den Ferien inklusive Ferienprogramme an. Inklusiv heißt, dass Kinder mit und ohne Behinderung zusammen Spaß haben. Die Ferienkurse, die sind hoch im Kurs, aber das Geld reicht nicht. Und deshalb droht dem Verein das aus. Leonore Kratz hat ein Ferienprogramm der Villa im Jugendhaus Nexus besucht.
Also, dann machen wir jetzt eine kleine zweite Runde Wasserschlacht, okay?
Ja! Sommerferienfeeling. 20 Kinder im Grundschulalter springen durch einen Rasensprenger und bewerfen sich mit nassen Schwämmen. Die Gruppe ist ausgelassen und jeder spielt mit jedem. Erst auf den zweiten Blick fällt auf, 3 Kinder haben eine Behinderung.
Das ist am Anfang immer ganz spannend, weil es die Kinder ohne Behinderung, die Kinder mit Behinderung natürlich erstmal von der Seite anschauen, merken natürlich schon, derjenige ist anders. Und irgendwann ist es dann gar kein Thema mehr. Für die Kinder ist es dann einfach selbstverständlich, dass auch Kinder, die irgendwie eine Besonderheit haben, mit dabei sind.
Sagt Diplompädagogin Jennifer Scher. Sie ist die einzige Hauptamtliche im Esslinger Verein Villa, der seit 2007 Ferienprogramme anbietet. Der 15-jährige Elia ist regelmäßig dabei.
Sie lassen sich immer tolle Sachen einfallen, zum Rausgehen, kreativ werden, aber auch sportliche Sachen. Ich finde es einfach toll und vor allem hier kann man auch viele andere Kinder kennenlernen.
Elias Vater Günther Fischle fährt seinen Sohn extra aus Plochingen ins Ferienprogramm nach Esslingen. Denn Elia hat eine Entwicklungsverzögerung.
Und deswegen kann er noch gut bei einem Programm mitmachen, wo jüngere Kinder dabei sind, dass er halt nicht daheim sitzt, sage ich jetzt mal.
Das Angebot der Villa ist in der Region einzigartig. Es gibt keine Altersbegrenzung für behinderte Kinder und es kann wirklich jeder mitmachen. Kinder, die im Rollstuhl sitzen oder gewickelt werden müssen, bekommen eine Assistenz an die Seite. Doch nun droht dem Verein Ende des Jahres das aus. Es fehlt das Geld für Jennifer Scher.
Seit letztes Jahr im Juli bin ich angestellt bei der Villa mit 35%. Früher tatsächlich der Vorstand hat es ehrenamtlich gemacht und das ist einfach nicht mehr leistbar, weil wir jetzt im Schnitt 7 Ferienprogramme im Jahr haben.
Dem Verein fehlen 20.000 Euro im Jahr, um planbar weitermachen zu können. Ein Förderantrag bei der Aktion Mensch wurde abgelehnt, weil das Angebot der Villa nicht innovativ genug sei. Auch die Stadt und der Landkreis Esslingen übernehmen die Finanzierung der Stelle nicht. Für Katja Gleisch wäre das Aus der Villa eine Katastrophe, sagt sie. Ihre Tochter Emma hat das Down-Syndrom.
Für uns würde es einen Riesenverlust bedeuten, weil wir sind darauf angewiesen, auf Einrichtungen, die Kinder in den Ferien betreuen, weil mit 6 Wochen Urlaub sind die Ferien nicht abgedeckt.
Der Verein will den Antrag an die Aktion Mensch nochmal neu stellen. Am besten wären dauerhafte Förderbeträge, sagt Jennifer Scher.
Knapp ein Jahr sind die Olympischen Spiele in Japan jetzt her. Danach gab es dann die Paralympics. Und es ist ja oft so, dass man danach dann fragt, was bleibt von diesen Spielen? Nun, knapp ein Jahr später sieht man zum Beispiel, dass sich die Menschen in Japan viel mehr für das Thema Inklusion interessieren. Also, wie können wir Menschen mit Handicap noch besser in die Gesellschaft integrieren? Ein sehr gutes Beispiel ist da ein Café, in dem werden Roboter ferngesteuert. Und zwar von behinderten Menschen von zu Hause aus. Wie das genau funktioniert, das hat sich Katrin Erdmann angeschaut.
Roboter und Mensch arbeiten Hand in Hand in einem Café mitten im Zentrum Tokios. Die Roboter heißen Orihime, in Anlehnung an eine japanische Prinzessin in einer tragischen Liebesgeschichte. Erfunden hat sie der 34-jährige Kentaro Yoshifuji.
Unsere Überlegung war, einen Weg zu finden, wie man damit leichter einen Zugang zur Gesellschaft schaffen und mehr Teilhabe ermöglichen kann. Vor allem ging es um den menschlichen Umgang und neue Entdeckungen. So kamen wir auf den Umgang mit Kunden und dazu, dass die Orihime-Roboter Bestellungen aufnehmen und servieren könnten. Ja, so hat alles begonnen.
Der Roboter fungiert dabei als Avatar, also Stellvertreter, denn gesteuert wird er von sogenannten Piloten. Das sind behinderte Menschen wie Arisa Nemoto. Die junge Frau leidet seit einigen Jahren an einem dauerhaften Erschöpfungssyndrom, hat Schmerzen am ganzen Körper und kann sich nur schwer bewegen. Nach dem Studium wollte sie eigentlich in der Medizintechnik arbeiten, doch dann erkrankte sie. Jetzt ist sie Pilotin im Café.
Ich habe schon immer allein gewohnt. Bevor ich im Café begonnen habe, kam es vor, dass ich tagelang mit niemandem ein Wort gewechselt habe. Und wenn ich mit jemandem sprach, waren es immer die gleichen Sätze mit denselben Menschen, also der Pflegekraft oder einem Arzt. Seit ich dieser Arbeit nachgehe, spreche ich viel mehr mit anderen Menschen. Insgesamt arbeiten 70 Piloten stundenweise im Café. Über das Gehalt wird geschwiegen. Arisa hat die Arbeit neues Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn sie alles via Bildschirm nur aus der Ferne beobachten kann. Wenn ich im Gesicht der Kunden ein Lächeln sehe oder wenn sie mir sagen, dass es sie freut, mit mir gesprochen zu haben, dann ist die Freude auf meiner Seite natürlich sehr groß. Mithilfe der Roboter kann die Pilotin Arisa bis zu 12 unterschiedliche Gefühlsausdrücke auslösen. Der Orihimo-Roboter kann zum Beispiel mit dem Arm flattern oder nach rechts und links wedeln. Der Gründer des Cafés und Erfinder des Service-Roboters Yoshifuji kann sich kaum vor Nachfragen retten. Bereits mehrere hundert Menschen hätten sich bei ihm beworben. Das zeigt, wie groß der Bedarf in Japan für mehr Integration behinderter Menschen ist.
Sie kochen, sie helfen, wenn es auf die Toilette geht, oder sie unterstützen beim Zähneputzen oder Duschen. Die Rede ist von den Haushaltshilfen, die bei Familien arbeiten, in denen andere Menschen gepflegt werden. Heute ist der internationale Tag der Hausangestellten und deshalb wollen wir diese Menschen in den Fokus rücken. Ich habe mit Regine Rosner gesprochen, sie ist von Invia Deutschland. 24 Stunden rund um die Uhr als Pflegekraft in einem Haushalt verfügbar sein, das ist ein Knochenjob. Kann man das auf Dauer überhaupt durchhalten?
Das stimmt, das ist schwierig und auch schlecht durchzuhalten und es ist auch nicht ganz legal. Aber es hängt auch noch sehr stark von der persönlichen Konstellation einer Person ab. Wie gut sie die Sprache kann, wie gut sie sich mit der Familie versteht, wie viel Schlaf und Freizeit sie hat, wie man selber die eigene Familie vermisst oder die Kinder und Angehörigen. Aber 24 Stunden, das heißt auch Nachtbereitschaft, das heißt schlechter Schlaf, das heißt keine Regeneration, das geht auf die Substanz.
Schauen wir auf die Seite der Angehörigen von Menschen, die gepflegt werden. Da ist man natürlich froh über jede helfende Hand. Haben die Angehörigen diese Belastung für die Haushaltshilfen überhaupt auf dem Schirm?
Angehörige sind froh und sie sind auch dankbar, aber es ist auch für sie stressig und sind zuerst mal erleichtert, dass sie die Arbeit abgeben kann und sind sich nicht bewusst, dass 24 Stunden rund um die Uhr niemand arbeiten kann. Dass auch wenn eine Person schläft, aber die Bereitschaft einfach keinen Tiefschlaf ermöglicht oder das Essen zum Beispiel auch nicht unbedingt Freizeit ist, wenn man nebenher dem zu Pflegenden auch nochmal Essen reichen muss.
Die Arbeitskräfte auf der einen Seite, die brauchen das Geld, auf der anderen Seite die Angehörigen brauchen Unterstützung bei der Pflege. Da läuft ja wirklich einiges schief. Wer ist schuld an dieser Misere? Wo können wir ansetzen, dass sich da irgendwas ändert?
Also in Deutschland wird ja schon seit Jahrzehnten, würde ich sagen, über den Pflegenotstand gesprochen und da verändert sich wirklich nichts. Die Pflegeheime haben zu wenig Fachkräfte. Die Angehörigen sind aber, wenn ein Pflegefall eintritt, sehr schnell auf Hilfe und Unterstützung angewiesen und das oft dann die Haushaltshilfe, die schnellste Lösung.
Es gibt ja nicht nur die Hilfen, die in der Pflege arbeiten. Oft geht es auch um den Haushalt, Waschen, Kochen und so weiter. 3/4 davon arbeiten schwarz. Woran liegt das?
Ich glaube, dass wir in Deutschland in diesem Bereich eine sehr niedrige Unrechtsbewusstseinsschwelle haben, weil alle denken, naja, die Haushaltshilfe profitiert, ich profitiere. Das ist keine strafbare Handlung. Aber auch beiderseitiges Interesse an der Situation schließt nicht aus, dass wir anmelden müssen, dass Steuern bezahlt werden müssen. Und da gibt es wirklich eine sehr, sehr große Lücke im Unrechtsbewusstsein.
Man weiß es nicht genau, wie viele Menschen es wirklich sind. Man kann nur schätzen, weil sie oft schwarz arbeiten. Es geht um Hausangestellte in Deutschland, haben wir gerade eben ja schon drüber gesprochen. Alleine im Pflegebereich sind das, wie gesagt, geschätzt zwischen 300 und 800.000. Die Bürokratie ist ein großes Problem. Hilfe bieten Vermittlungsagenturen. Aber woran erkenne ich, welche seriös und welche gut sind? Das habe ich Regine Rosner von Invia Deutschland gefragt.
Im Rahmen von Fair Care, das war ein Projekt, hat der Verein für internationale Jugendarbeit in Stuttgart ein Beratungszentrum aufgebaut, die zum einen Beratung für Familien mit häuslichem Pflegebedarf machen und zum anderen aber auch Betreuungskräfte vermitteln. Das gibt es in anderen Städten auch. Sonst gibt es die faire Mobilität, die auch berät. Und was ich nochmal wichtig finde, man kann sich vorher erkundigen, was sind Kriterien, dass ich Arbeits- oder Haushaltshilfen fair anstelle. Da hat der Deutsche Caritasverband zum Beispiel einen Leitfaden entwickelt, den man auch im Internet finden kann.
Wenn ich jetzt weiß, in meiner Nachbarschaft, da ist jemand angestellt, das Ganze läuft nicht legal ab. Was können wir auch als Gesellschaft vielleicht tun, um diese Missstände zu verhindern?
Zum einen müssen wir wirklich viel mehr Aufklärungsarbeit machen und sensibilisieren, weil öffentlich mit der 24-Stunden-Pflege geworben wird und die gibt es einfach nicht, die ist illegal. Eine Person darf höchstens nach deutschem Arbeitsrecht 8 Stunden täglich arbeiten, bis 20 Stunden hat ein Recht auf Urlaub und Freizeit, Ausgleichstage. Darauf hinzuweisen, personenfreundlich anzusprechen. Fachgemeinden können auch gucken, wo es jemand gibt oder Informationen aushängen, verbreiten. Einfach auch nochmal bewusst zu schauen, wo gibt es im sozialen Umkreis Personen, die vielleicht auf Informationen angewiesen wären. Weil Familien sind einfach in der Notlage und die brauchen Unterstützung und in der Not greift man oft auch nach Lösungen, die jetzt nicht ideal sind. Und wenn man da mehr drüber erfährt, findet man vielleicht auch andere Wege.
Der Pflegebereich, der ist ja durch die Pandemie in den öffentlichen Blick gerückt. Sie haben vor kurzem gesagt, nach dem großen Klatschen ist jetzt nicht mehr viel passiert. Wenn Sie jetzt einen Wunsch an die Politik frei hätten, welcher wäre das?
Ganz klar den Pflegebereich aufzuwerten. Das heißt, mehr in Ausbildung zu investieren, bessere Arbeitszeiten mit mehr Freizeit oder kürzeren Schichten und vor allem eine faire Bezahlung. Das würde den Pflegeberuf auch für junge Menschen wieder attraktiver machen.
Sagt Regine Rosner von Invia Deutschland. Noch immer arbeiten viele Menschen, die Familien bei der Pflege von Angehörigen unterstützen, schwarz und unter schlechten Bedingungen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es geht um Sabine Müller-Schlingloff aus Markdorf. Sie lebt seit inzwischen 20 Jahren mit einem Spenderherz. Während die meisten ihren normalen Geburtstag feiern, wird bei ihr jedes Jahr der Herzgeburtstag ganz groß zelebriert.
Happy Birthday to you!
Familie, Freunde und Bekannte sind an diesem sonnigen Samstagnachmittag gekommen, um mit Sabine Müller-Schlingloff ihren 20. Herzgeburtstag zu feiern. Eine Torte, zusammengesteckt aus quietschbunten, zuckergussüberzogenen Donuts, bekommt die 56-Jährige von ihrer Tochter überreicht. Alle hier feiern das Leben, das zweite Leben von Sabine Müller-Schlingloff. Es ist ein ganz besonderer Tag für sie.
Ich kann es gar nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet.
20 Jahre mit einem fremden Organ. Nur wenige Transplantierte schaffen das. Aber Sabine Müller-Schlingloff hatte den besten Grund zu kämpfen, als sie damals schwer krank wurde. Ihre Tochter Celine. Sie war noch ganz klein, als die Mutter immer schwächer und dünner wurde und irgendwann klar war, ohne neues Herz wird es nicht gehen. Die erfolgreiche Transplantation im Jahre 2002, sie hat Tochter Celine, heute 24, eine halbwegs normale Kindheit ermöglicht.
Es hat mir so viele wundervolle Jahre mit meiner Mama und wundervolle neue Erinnerungen geschenkt, dass ich meine Mama wirklich so in Erinnerung behalten kann, wie sie wirklich ist und nicht, wie man es mir erzählt hat, als ich noch 4, 4,5 war.
Ausflüge, Eis essen, Hausaufgaben machen, ganz profane und alltägliche Dinge wären ohne Spenderherz nicht möglich gewesen. Auch einen lang ersehnten Urlaub bei Verwandten in den USA konnten Sabine Müller-Schlingloff und ihre Tochter Celine machen. Jeden Tag genießen, optimistisch bleiben, Ziele haben, das sei das Wichtigste, sagt Sabine Müller-Schlingloff.
Man soll sich immer Ziele setzen und Träume und Wünsche haben.
Vor 10 Jahren haben wir schon einmal über Sabine Müller-Schlingloff und ihre Geschichte berichtet, damals zur Feier ihres 10. Herzgeburtstags. 400 Tabletten im Monat nahm Sabine Müller-Schlingloff damals, aber sie war weitgehend gesund, eine ganz normale Mutter. Im Wohnzimmer ein Bilderrahmen mit 2 Röntgenbildern darin, das alte und das neue Herz, das der Spenderin. Eine 22-jährige Frau, eine Kerze am Fenster brannte damals für die Verstorbene, die mit ihrem Organ das Leben von Sabine Müller-Schlingloff gerettet hatte.
Ich denke, wenn man einen Menschen verliert, ist das was ganz, ganz Tragisches und Schlimmes. Aber wenn man weiß,
Organe leben vielleicht noch weiter. Ist das ein kleiner Trost, finde ich.
Heute geht es Sabine Müller-Schlingloff besser denn je. Sie nimmt sogar weniger Medikamente als früher. Und auch die Blutwerte sind besser als je zuvor. Sabine Müller-Schlingloff hofft, dass sie mit ihrer Geschichte anderen Erkrankten Kraft geben kann. Und sie will werben, dass mehr Menschen sich zu Organspendern erklären.
Jetzt stehe ich hier und ich habe es wirklich geschafft, noch mal 10 Jahre draufzulegen. Und es kann so weitergehen.
Sehr schöne Geschichte. Eine Geschichte, die Mut macht. Verena Katschka hat Sabine Müller-Schlingloff besucht. Die 56-Jährige aus Markdorf im Bodenseekreis lebt seit 20 Jahren mit einem Spenderherz. Sie darf bleiben, muss aber historisch eingeordnet werden. Das hat der Bundesgerichtshof diese Woche über ein Relief an der Wittenberger Stadtkirche geurteilt. Die Schmähplastik zeigt jüdische Personen, die an den Zitzen einer Sau hängen und ihr ins Hinterteil schauen. Weil Schweine im Judentum als unrein gelten, kann es für Jüdinnen und Juden kaum eine bösartigere Verhöhnung geben. Der jüdische Kläger wollte, dass die Darstellung entfernt wird, doch dazu hat das Gericht die Kirche nicht verpflichtet, sondern nur zur historischen Einordnung der Schmähplastik. Meine Kollegin Nela Fichtner kommentiert.
Seit mehr als 700 Jahren prangt die widerliche Verhöhnung von Jüdinnen und Juden nun schon an der Wittenberger Stadtkirche. Nicht an irgendeiner Kirche, sondern an der Predigtkirche von Martin Luther. Damit hat das Urteil besondere Signalwirkung auf die rund 500 weiteren evangelischen und auch katholischen Kirchen im deutschsprachigen Raum, an deren Mauern sich ähnliche Schmähplastiken befinden. Im Südwesten zum Beispiel in Ahrweiler, Bacherach und Bad Wimpfen. Dieses Ausmaß an Bösartigkeit ist vielen kaum bewusst. Es zeugt von einer Zeit, in der die Kirchen eine nahezu uneingeschränkte Macht besaßen. Die nutzten sie von der Kanzel herab schamlos aus, um gegen Jüdinnen und Juden zu hetzen, systematisch aufzuwiegeln und den ideologischen Grundstein für die späteren Pogrome zu setzen. Weil dieser Antisemitismus Bestand haben sollte, meißelten sie ihn im wahren Wortsinn metergroß in Stein, direkt an die Kirchenmauern, zwischen Engel und Apostel, als Teil der bildgewordenen Verkündigung. Unter diesen Bildern wird bis heute gebetet. Daran ändern auch Schrifttafeln nichts, auf denen sich die Kirche von der Schmähung distanziert. Nach dem richterlichen Urteil reicht das zwar aus, um den rechtsverletzenden Zustand zu beseitigen, umgekehrt verpflichtet es die Kirchen aber nicht dazu, die Reliefs hängen zu lassen. Sie sollten mehr tun, als Infotafeln anzubringen, die viele ohnehin nicht lesen. Ihr Argument, anhand der Schmähplastiken ließe sich die antisemitische Kirchengeschichte besser aufarbeiten als im Museum, überzeugt mich nicht. Warum nicht beides tun? Die bösartigen Symbole von den Kirchenmauern entfernen und damit ausschließen, dass sich Jüdinnen und Juden weiterhin verhöhnt fühlen und gleichzeitig über die eigene Schuld aufklären, sowohl im Museum als auch in der Kirche. Dass es fast 700 Jahre brauchte, die judenfeindlichen Schmähplastiken überhaupt in Frage zu stellen, ist schlimm genug. Höchste Zeit, endlich stärkere Zeichen zu setzen.
Der Kommentar von Nela Fichtner zum Urteil der antijüdischen Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche. Es ist keine gute Woche für die römisch-katholische Kirche. Zuerst das Gutachten über den sexuellen Missbrauch im Bistum Münster. Jetzt steht die Frage im Raum, ob Priester, die unter Missbrauchsverdacht standen, nach Südamerika geschickt wurden, damit sie keine Strafe bekommen können. Der verstorbene Freiburger Theologe Emil Steele soll das vor vielen Jahren veranlasst haben. Das zeigen Recherchen unter anderem von Report München. SWR-Reporterin Gabriele Knetsch berichtet.
Diese brisante Akte befand sich nie im offiziellen Bistumsarchiv. Nur durch einen Zufall wurde sie gefunden, in einem alten Umzugskarton mit durcheinandergewürfelten Dokumenten.
Das ist natürlich toll, dass wir die Chance hatten, die Akte zu lesen und auszuwerten.
Ausgewertet hat sie die Obfrau der Aufarbeitungskommission des Bistums Hildesheim, Antje Niewisch-Lennartz, ehemalige Richterin. Die Akte dokumentiert, wie hochrangige Kirchenvertreter sich darüber austauschten, einen Priester ins Ausland zu versetzen. Der Priester war von der Staatsanwaltschaft gesucht worden, wegen des Verdachts des wiederholten sexuellen Missbrauchs an Jungen seiner Gemeinde. Er lebte unbehelligt in Paraguay und wurde offenbar nie zur Rechenschaft gezogen. Die Strafverfolger in Deutschland tappten im Dunkeln. Mitorganisiert wurde diese Aktion von Emil Steele, der später als Bischof nach Santo Domingo de los Colorados in Ecuador entsandt wurde. Damals war er noch Leiter der Fidei Donum Koordinationsstelle der Deutschen Bischofskonferenz, zuständig für die Missionierung in Lateinamerika. Belegstück ist ein Brief Emil Steles, der sich konspirativ liest und skizziert, wie verfahren werden sollte. Antje Niewisch-Lennartz geht davon aus, dass die Verschickung geistlicher Missbrauchstäter System hatte.
Aus der Art und Weise, wie dieser Brief geschrieben ist, ergibt sich, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach kein Einzelfall gewesen ist, sondern dass ein Verfahren hier beschrieben wird, wie man das eben macht, wenn man jemanden verschwinden lassen möchte.
Recherchen von Report München und der spanischen Zeitung El País zeigen, dass Emil Steele auch geistliche Missbrauchstäter aus anderen Ländern geschützt hat. Aktuell arbeitet das Bistum insgesamt 10 Altfälle sexuellen Missbrauchs auf, die aus der Zeit Emil Steles und seines Nachfolgers stammen, sagt der juristische Vikar Jorge Apollo.
Zwei Fälle sind noch offen. Einer floh aus Santo Domingo. Wir wissen nicht, wo er sich befindet. Der andere Priester war zwar hier, aber er stammt aus Kolumbien. Dort sitzt er jetzt im Gefängnis.
Gegen den 2017 verstorbenen Steele selbst wurden inzwischen auch Missbrauchsvorwürfe bekannt. Mehr als 10 Frauen haben sich nach Recherchen von Report München bei kirchlichen Stellen gemeldet. Die Deutsche Bischofskonferenz teilt auf Anfrage mit, Zitat, das von Emil Steele gezeigte Verhalten ist in jeder Hinsicht verwerflich. Die Bischofskonferenz lässt derzeit die Akten der Koordinationsstelle Fidei Donum auswerten. Geklärt werden soll die Frage, ob sich Hinweise auf Fälle sexuellen Missbrauchs oder die Vertuschung sexuellen Missbrauchs finden. Ergebnisse könnten noch in diesem Monat veröffentlicht werden.
Wir alle haben diesen einen Traumjob. Manchmal klappt's nicht, aber manchmal bekommt man ihn auch. So wie zum Beispiel Haubash Jamal Said. Er kommt aus dem Irak und sagt, ich liebe Straßenbahnfahren, das ist mein Traumjob. Seit 5 Jahren bildet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH Geflüchtete aus, und zwar zu Straßenbahnfahrern. Wegen Corona gab's eine kleine Pause, jetzt aber ist der neue Jahrgang gestartet.
Haubash Jamal Said schaut mit leuchtenden Augen auf die Straßenbahn, die gerade im Betriebshof der Rhein-Neckar Verkehr GmbH in Mannheim steht. Im Irak, wo er herkommt, gibt es keine Straßenbahnen, sagt er. Er kannte sie nur aus dem Fernsehen und findet sie seit seiner Kindheit faszinierend.
Ich liebe Straßenbahnfahren. Es ist mein Traumjob. Ich habe auch so viel Spielzeug auch zu Hause, also Straßenbahn und Zug. Das macht mir Spaß und deswegen.
Haubash Jamal Said war Bäcker im Irak. Hier in Mannheim kann er jetzt seinen Kindheitstraum wahr werden lassen. Aber bis er tatsächlich in einer Straßenbahn sitzt und selbst fährt, dauert es noch ein paar Jahre. Denn er befindet sich gerade erst im 3-monatigen Praktikum bei der RNV. Das sogenannte Mannheimer Modell der RNV sieht vor, dass die Geflüchteten nach dem Praktikum erstmal 2 Jahre lang zusammen mit erfahrenen Kontrolleuren Fahrkarten überprüfen. Im Anschluss daran machen die Geflüchteten eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer. Anschließend erhalten sie eine unbefristete Festanstellung. Mahbub Ahmad Hashim aus Pakistan hat das Programm schon erfolgreich absolviert. Er gehörte dem ersten Jahrgang 2017 an. Heute ist er Straßenbahnfahrer und er liebt seinen Job, sagt er.
Finde ich einfach super. Ruhige Arbeit, pünktlich Geld, sicherer Arbeitsplatz. Ich wollte immer was, zum Beispiel als Lokführer, Pilot und so. Und dann habe ich damals eine Möglichkeit bekommen von Arbeitsagentur und habe ich sofort diese Möglichkeit genommen.
Er ist eigentlich gelernter Hotelfachmann. Straßenbahnfahren gefällt ihm aber deutlich besser, meint er lachend. Das größte Problem bei der Ausbildung war allerdings die deutsche Sprache.
Am Anfang habe ich von Dialekt ein bisschen Probleme, weil hier gibt es hunderte verschiedene Dialekte. Einer spricht Monamarisch, einer von Bayern und so. Aber Kollegen, die haben mir damals viel geholfen. Und jetzt, momentan, läuft alles sehr gut.
Die RNV arbeitet für das Programm mit der Mannheimer Arbeitsagentur und dem Jobcenter zusammen. Das Mannheimer Modell ist aus Sicht der RNV ein voller Erfolg, sagt Personalleiter Steffen Grimm.
Die Übernahmequote liegt bei ca. 50%. Die integrieren sich toll, die Kollegen. Natürlich am Anfang ist eine Sprachbarriere da, die wird aber nach und nach abgebaut. Und was wir spüren, ist natürlich eine gewisse Dankbarkeit sogar, dass wir den Rahmen hier ermöglicht haben. Und deswegen ist es ein Modell, das wir auf jeden Fall weiter in der Zukunft umsetzen wollen.
Bisher haben sich vor allem Flüchtlinge aus dem Nahen Osten auf das Ausbildungsprogramm beworben. In diesem Sommer möchte die RNV dann damit beginnen, auch Geflüchtete aus der Ukraine anzuwerben.
Janina Hecht war das. In Mannheim werden Geflüchtete seit 5 Jahren zu Straßenbahnfahrern ausgebildet. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die ist jetzt fast 1 Jahr her. Ganze Dörfer und Städte wurden damals zerstört. Betroffen war und ist auch Dernau. Hier ist eine wichtige Heiligenfigur in der Flut verloren gegangen. Das hat ein freiwilliger Feuerwehrmann aus dem Donnersbergkreis mitbekommen und deshalb eine neue besorgt.
Eine Straße unter Wasser, große Stapel mit Schuttteilen und überall Schlamm. Der freiwillige Feuerwehrmann Björn Busch aus dem Donnersbergkreis war einer der Helfenden in Dernau. Immer wieder erinnert er sich mit einem Video auf seinem Smartphone an die Situation vor Ort.
Das, was man hier oben so im Eck sieht, das ist das Heiligenhäuschen.
Das Heiligenhäuschen in Dernau blieb unversehrt, doch die Heiligenfigur war weg. Auch einem Anwohner fällt das schmerzlich auf. Björn Busch spricht ihn darauf an.
Und hat er gesagt, ja, unser Matthias ist weg. Und hat er dann erzählt, dass das halt der heilige St. Matthias war. Und ich denke sehr, na, der Mann, dem war das wohl echt wichtig.
Der heilige Matthias. Dreh- und Angelpunkt in Dernau war weg. Diese Information arbeitet in Björn Busch.
Dann habe ich das erstmal so einfach so hingenommen und habe meine Arbeit weitergemacht. Und als wir dann am Tag drauf schlafskaputt im Feuerwehr-LKW gesessen haben, habe ich so kurz bevor ich eingeschlafen bin, habe ich mir so gedacht, das wäre doch echt toll, wenn wir den ersetzen könnten.
Gesagt, getan. Mit viel Mühe findet Björn Busch einen professionellen Bildhauer und eine Vergoldemeisterin. Ein neuer heiliger Matthias entsteht mit purpurroten und blauen Gewändern, einer Axt in der rechten und einem goldenen Buch in der linken Hand. Auch Ortsbürgermeister von Dernau, Alfred Sebastian, findet:
Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Da wird auch entsprechend eingeweiht werden.
Für den Initiator der Geschichte, Björn Busch, steht der heilige Matthias dann künftig zwar in Dernau und nicht mehr bei ihm auf dem Wohnzimmerschrank im Donnersbergkreis, aber
die Figur gehört Dernau. Das ist der heilige Matthias von Dernau, aber so im Herzen werde ich den wohl, glaube ich, nie vergessen, ja.
Janina Schreiber war für uns im Ahrtal. Hier bekommt heute Dernau den heiligen Matthias zurück.